SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Wieder ein Urteil gegen Russland und wieder gibt's eine Milliardenbuße im Zusammenhang mit der Enteignung des Ölkonzerns Yukos. Die CVP will ältere Menschen aus ihren großen Wohnungen locken mit einer Zügelprämie, um Platz zu schaffen für Familien mit Kindern. Déjà-vu nach 13 Jahren. Argentinien ist zahlungsunfähig. Die Teuerung im Land dürfte weiter stark steigen. Um 13 Uhr das Kriminal einmal eins. Heute der Krimi-Autor und sein Verhältnis zum Feuilleton.
Ihr erachte das Feuilleton mittlerweile als eine sehr elitäre Veranstaltung, die nicht mehr viel Relevanz beizutragen hat, leider Gottes.
Ist das der Frust eines Verschmähten? Michael Dörria im Kriminal einmal eins um eins. Rendezvous mit Simon Loy. Guten Mittag. Es war der größte Wirtschaftsprozess aller Zeiten, die Zerschlagung des Erdölriesen Yukos durch die russische Justiz vor gut 10 Jahren. Dieser stark politisch gefärbte Prozess zieht nun diese Woche riesige Entschädigungen nach sich. Knapp 52 Milliarden Dollar Buße muss Moskau aufgrund einer Entscheidung des Haager Schiedsgerichts zahlen. Und jetzt verfügt auch noch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg eine Entschädigung von 1,9 Milliarden Euro. Fredrik Steiger berichtet.
Normalerweise geht es um Summen von ein paar Tausend, gelegentlich ein paar Zehntausend Euro. Beim Gerichtshof für Menschenrechte muss die verurteilte Partei eher eine Art Genugtuung leisten als echten, vollen Schadenersatz. Bei Straßburger Urteilen ist die moralische und politische Bedeutung viel größer als die finanzielle. Doch diesmal ist es anders. Die 1,9 Milliarden Euro plus 300.000 Euro für Verfahrenskosten, die Russland nun bezahlen soll, sind für die Straßburger Rechtsprechung spektakulär. Die Kläger, also die ehemaligen Aktionäre des zerschlagenen Ölkonzerns Yukos, hatten sogar noch viel mehr, nämlich fast 40 Milliarden Schadenersatz verlangt. An dieser Summe orientierten sich die Richter zwar nicht, aber sie werfen Russland eine Zwangsenteignung zur eigenen Bereicherung vor. Konkret, die russischen Behörden hätten den Wert des Yukos-Konzerns durch Fantasiesteuern und eine gesteuerte Versteigerung bewusst massiv gemindert und das Unternehmen so zerschlagen. Profitiert hat davon der staatliche Konzern Rosneft. Er kam billig zu den Überresten von Yukos. Ausgewichen sind die Straßburger Menschenrechtsrichter der Frage, ob die Zerschlagung von Yukos letztlich rein politisch motiviert war, nämlich um Präsident Wladimir Putins wichtigsten Kritiker und Rivalen, den Yukos-Besitzer und Oligarchen Michail Chodorkowski, wirtschaftlich auszuschalten. Klar bejaht hat dies hingegen das Haager Schiedsgericht, dessen Bußenverfügung über 52 Milliarden Dollar Anfang Woche publiziert wurde. Kein Wunder, dass der nach langer Lagerhaft inzwischen freie Chodorkowski die Urteile als fantastisch bezeichnet, obschon er selber nicht mehr davon profitiert, da er nicht zu den Klägern gehörte. Moskau reagiert auf das heutige Straßburger Urteil genauso wie auf das Haager Urteil vom Montag, nämlich gereizt. Das Justizministerium spricht von unfairer, voreingenommener Justiz. Es erwägt auch hier, das Urteil weiterzuziehen. Russlands Chancen bei einer Berufung stehen aber in beiden Fällen schlecht. Im Straßburger Fall erging das Urteil mit 5-2 Richterstimmen. Nur selten stürzt die Grosse Kammer, die letzte Instanz, deutliche Entscheidungen noch um. Eine andere Frage ist, ob Russland bezahlt. Im Haager-Fall ist das auch wegen der enormen Höhe der Buße unwahrscheinlich. Kläger müssen also wohl russisches Eigentum im Ausland pfänden lassen, um zu ihrem Geld zu kommen. Das ist schwierig und langwierig. Hingegen hat Russland bisher von Straßburg verhängte Schadenersatzsummen stets bezahlt. Allerdings waren sie weitaus geringer als die jetzige. Letztlich werden die Yukos-Urteile zeigen, ob Russland noch oder wieder willens ist, internationales Recht zu respektieren. Zurzeit scheint das wenig wahrscheinlich.
Weitere Meldung des Tages hat nun Yvonne Lambrecker.
Argentinien steht trotz intensiven Bemühungen vor dem Staatsbankrott. Zum zweiten Mal innerhalb 13 Jahren. Dem argentinischen Wirtschaftsminister war es trotz stundenlangen Gesprächen in New York nicht gelungen, sich im Steuerstreit mit den US-Hedgefonds zu einigen. Und auch ein Plan von privaten Banken zur Abwehr eines Staatsbankrotts missglückte. Die US-Ratingagentur Standard & Poor's hatte die Kreditwürdigkeit Argentiniens schon vor Ende der Verhandlungen auf teilweisen Zahlungsausfall herabgestuft. Auf Bitten der Vereinten Nationen hat die ukrainische Armee eine eintägige Feuerpause für den umkämpften Osten des Landes angekündigt. Ziel sei es, internationalen Experten den Zugang zur Absturzstelle des malaysischen Passagierflugzeugs zu ermöglichen. Dies teilte ein Militärsprecher mit. Auch Vertreter der russischen Zivilluftfahrtbehörde wollen die Absturzstelle gemeinsam mit der Internationalen Untersuchungskommission besichtigen. Das berichtet die russische Nachrichtenagentur Interfax. Inzwischen hat das ukrainische Parlament mit großem Mehr den angebotenen Rücktritt von Ministerpräsident Arseni Yatsenyuk abgelehnt und ihm zugleich das Vertrauen ausgesprochen. Israel will einer neuen Waffenruhe im Gaza-Konflikt nur zustimmen, wenn seine Streitkräfte weiterhin Tunnels der radikal-islamischen Hamas zerstören können. Laut dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu hat die Armee bereits Dutzende Tunnel zerstört und hunderte militante Palästinenser getötet. Nach Angaben der palästinensischen Rettungsorganisation wurden bisher bei den Gefechten um Gaza 1360 Menschen getötet, darunter Frauen und Kinder. Laut Beobachtern unterscheiden die palästinensischen Behörden nicht zwischen militanten Kämpfern und Zivilisten. Auf israelischer Seite wurden 56 Soldaten und 3 Zivilisten getötet. In London wird ab heute der Tod des Kreml-Kritikers Alexander Litwinenko im Jahr 2006 noch einmal von einer juristischen Kommission untersucht. Unter der Leitung eines Richters wird abgeklärt, wer damals Litwinenko mit einer radioaktiven Substanz vergiftet hat. Großbritannien hatte die Auslieferung eines ehemaligen KGB-Agenten verlangt, den die Justiz für den Tod Litwinenkos verantwortlich machte. Dies war von Moskau abgelehnt worden. Aus Sicht der CVP braucht es wegen der angespannten Situation auf dem Wohnungsmarkt ein stärkeres Engagement des Bundes. Insbesondere in städtischen Gebieten fehle es an preiswertem Wohnraum. Konkret soll etwa die öffentliche Hand vermehrt Bauparzellen bereitstellen für den Bau von Genossenschaftswohnungen. Weiter sollen Personen unter 40 Jahren mehr Geld in die Säule 3a einbezahlen können, damit sie sich Wohneigentum leisten können. Und die CVP schlägt zudem vor, den Wohnungswechsel von Pensionierten auch finanziell zu unterstützen. Das Schweizer Stimmvolk wird am 30. November über 3 Volksinitiativen entscheiden können. Zur Abstimmung kommen dann die Ecopop-Initiative, jene zur Abschaffung der Pauschalbesteuerung sowie die Gold-Initiative. Das hat der Bundesrat beschlossen. Die Ecopop-Initiative verlangt, dass die Zuwanderung auf 0,2% der ständigen Wohnbevölkerung beschränkt wird. Das wären 16.000 Personen pro Jahr. Die Initiative zur Abschaffung der Pauschalbesteuerung möchte, dass Ausländer nicht mehr pauschal besteuert werden dürfen. Und die Gold-Initiative verlangt, dass die Nationalbank mindestens 20% ihrer Aktiven in Gold halten muss. Die Fluggesellschaft Swiss weist für das erste halbe Jahr 2014 einen stabilen Umsatz von gut 2,5 Milliarden Franken aus. Der operative Gewinn war mit 118 Millionen Franken deutlich höher als in der Vorjahresperiode. Allerdings nur wegen der neuen Abschreibungspolitik auf Flugzeugen, wie die Swiss mitteilt. Insgesamt beförderte die Swiss von Januar bis Juni rund 7,7 Millionen Passagiere, etwas weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Immer mehr Personen sind in der schweizerischen Hooligan-Datenbank Hugen erfasst. Zurzeit umfasst das Verzeichnis 1485 Personen. Das sind 85 mehr als noch vor einem halben Jahr, teilt das Bundesamt für Polizei mit. 177 Personen wurden seit Januar neu erfasst, 92 aus der Datenbank gelöscht. In der Hugen-Datenbank sind Personen verzeichnet, die sich an Sportveranstaltungen gewalttätig verhalten haben und gegen die Reise- oder Stadionverbote verhängt wurden. Das Wetter. Heute gibt es im Norden Aufhellungen und sonnige Phasen. Im Süden scheint meist die Sonne. Morgen ist es zunächst sonnig, im Laufe des Tages entstehen Quellwolken und lokale Schauer bei 25 bis 29 Grad.
Und so geht's weiter bei uns. Argentinien. Die Pleitegeier sind gelandet. Was sie anrichten bei den Firmen, bei den Leuten. Wenn 50 Touristen beim Anblick der Gründungsväter ganz andächtig werden.
Für so eine grosse Gruppe nicht selbstverständlich, soll ich mehr oder weniger zulassen.
Bundesausführung zum 1. August. Und es wurde wieder viel gewortet und gestichelt in diesem Monat Juli.
Frau Ashton hat natürlich betreffend Schweiz keine Ahnung.
Die Worte des Monats kurz vor eins. Doch zuerst zur CVP. Immer mehr Menschen wohnen in der Schweiz und die brauchen Platz. Bezahlbarer Wohnraum ist gesucht, besonders bei jungen Familien mit Kindern. Und da setzt eben die Familienpartei CVP an. Sie will ältere Menschen aus ihren großen Wohnungen und Häusern locken, damit es Platz gibt für junge Familien. Geraldine Eicher.
Großeltern, Eltern und Kinder mit insgesamt 7, 8 oder mehr Personen unter einem Dach, das war früher. Heute wohnen nur noch selten mehr als 2 Generationen unter einem Dach. Die durchschnittliche Haushaltsgröße hat stetig abgenommen. Sind die Kinder einmal ausgeflogen, bleiben die Eltern allein. Die CVP will solche Wohnungsbesitzer und Mieter dazu bringen, in kleinere und passendere Wohnungen zu ziehen. Das Mittel dazu eine Zügelprämie, sagt CVP-Nationalrat Martin Candinas.
Wir wissen heute, dass verschiedene, auch ältere Personen in Häusern wohnen und die bräuchten eigentlich nicht so viel Wohnraum. Es gibt auf der anderen Seite auch Bestrebungen, mehr altersgerechtes Wohnungen anzubieten, die gewissen Service bringen, sei es bei der Reinigung oder im Mahlzeitendienst.
Und genau da könnten beide Seiten gewinnen. Die, die dank Zügelprämie in eine kleinere Wohnung wechseln und die, die dadurch neu passenden Wohnraum finden. Nur, da braucht es auch einen genug hohen finanziellen Anreiz. Zügeln ist teuer. Wer eine solche Prämie zahlen würde und wie hoch sie sein müsste, das lässt die CVP aber offen. Es sei zu diskutieren. Diskutieren müsse man auch die Bedingungen, wer dann in die so frei werdende Wohnung zügeln könnte. Etwa, dass eine Wohnung mit 3 Zimmern nur an mindestens 3 Personen vergeben werden dürfte.
Wenn eine Zügelprämie ausgerichtet werden würde, dann müsste man das natürlich so machen, dass das die Bedingung ist, weil es macht natürlich keinen Sinn, dass nachher eine Einzelperson in so eine Wohnung kommt.
Es geht grundsätzlich darum, dass sich alle Gedanken machen, wie viel Wohnraum sie beanspruchen. Und darum, dass Gemeinden altersgerechte Wohnungen anbieten, sagt Martin Candinas. Tatsächlich sei es ein Problem, dass sehr viele ältere Menschen in viel zu großen Wohnungen sitzen, findet auch Ansgar Gmür, Direktor des Hauseigentümerverbands. Eine Zügelprämie sei keine schlechte Idee, aber...
Es kann nicht sein, dass das der Steuerzahler finanziert. Wir sind der Meinung, wenn man diese Idee weiterdenkt, dann müsste der, der profitiert, also der die größere Wohnung bekommt, irgendetwas daran bezahlen.
Auf gewisses Interesse stößt bei Ansgar Gmür eine weitere neue Idee der CVP. Investoren, insbesondere bei Renditeobjekten, sollen allenfalls höher bauen dürfen, müssten sich im Gegenzug dafür aber an den Kosten für eine Krippe, einen Park oder eine Straße beteiligen. Das sei überlegenswert, nur dürften Gemeinden nicht die Stockwerkhöhe vorher senken und sagen, jeder darf nur 2 Stockwerke bauen, wer 4 will, muss zahlen.
Also man muss ein liberales Baurecht haben und eine normale Höhe und es kann nicht sein, dass dann nur die großen Investoren profitieren.
Die CVP will diese und weitere Vorschläge nun in einem breiten Rahmen öffentlich diskutieren.
Ja, es ging vor der Gründung um vergleichsweise wenig Geld, um 1,5 Milliarden Dollar, die Argentinien knallharten US-Hedgefonds bis Mitternacht hätte überweisen sollen. 1,5 Milliarden Dollar, jene Summe, die das Land US-Fonds heute schuldet, für Geld, das die Fonds Argentinien geliehen hatten, vor der letzten Staatspleite 2001. Doch die jetzige argentinische Regierung wollte nicht zahlen, aus Angst, andere Gläubiger aus der Zeit der letzten Pleite könnten plötzlich auch die ganzen Beträge zurückverlangen, was sehr teuer geworden wäre für das Land. Und so ist Argentinien nun halt erneut zahlungsunfähig, technisch zahlungsunfähig allerdings. Zuerst müssen wir klären, was das genau heisst, Thomas Oberer, technisch zahlungsunfähig.
Ja, technisch zahlungsunfähig heißt einfach gesagt, dass ein Schuldner, also in diesem Fall Argentinien, zwar genug Geld hat, um seine Schulden zu bezahlen, dies aber nicht tun kann oder nicht will, weil die Zahlung ihn in Teufelsküche bringen würde. Sei es, weil er mit der Zahlung gegen ein nationales Gesetz verstoßen oder einen laufenden Vertrag brechen würde. Im Falle Argentinien ist es so, dass das Land Geld in den USA deponiert hat, um die alten Gläubiger zu bezahlen. Doch dieses Geld ist jetzt eben blockiert, solange nicht die Hedgefonds entschädigt werden. Und genau das eben, Geld an die Hedgefonds zahlen, das will Argentinien nicht, weil das Land so in einen unberechenbaren Schuldenstrudel geraten könnte, weil eben, Sie haben es gesagt, dann plötzlich alles Geld gleichzeitig fällig wäre.
Gibt es denn überhaupt noch eine Möglichkeit für Argentinien, mit diesem Stempel zahlungsunfähig irgendwie zu Geld zu kommen auf dem Markt?
Also das wird wirklich extrem schwierig. Gibt es nicht doch noch eine Einigung mit den Hedgefonds, dann wird Argentinien am normalen Finanzmarkt kaum Geld bekommen. Alle Banken befürchten, sie könnten damit selber in einen Konflikt mit der US-Justiz kommen, denn helfen sie Argentinien und umgehen somit das gültige Urteil des New Yorker Richters, der die Auszahlung an die Hedgefonds verlangt, so könnte das als Verletzung von US-Recht angesehen werden, also ganz ähnlich wie im Fall BNP Paribas. Die Bank hat ja Iran und Kuba geholfen und dann eine Milliardenbuße in den USA bekommen. Helfen könnten allenfalls noch die Weltbank oder die Interamerikanische Entwicklungsbank mit Hilfskrediten. Ja, aber wird auch daraus nichts, bleibt Argentinien als allerletztes Mittel noch das Ankurbeln der Notenpresse. Doch dies würde die ohnehin schon massive Teuerung nochmals anheizen.
Auskünfte von Thomas Oberer. Vielen Dank. Und schauen wir nun nach Argentinien. Ich fragte kurz vor der Sendung Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann, hatte Argentinien denn überhaupt eine echte Wahl, diese technische Zahlungsunfähigkeit zu vermeiden?
Eine echte Wahl eigentlich nicht, weil es zwei Faktoren gab, die doch sich sehr, sehr stark einschränkend auswirkten. Das ist einmal dieses Urteil, dieses rechtskräftige Urteil der US-amerikanischen Justiz. Und zweitens die Forderungen der Hedgefonds, wobei die schon ein bisschen flexibel waren. Das wurde Argentinien auch signalisiert. Aber ich glaube, zuletzt ging es vor allem um ideologische Gründe auf Seiten der Regierung, die einfach gesagt hat, diesen Geierfonds, wie sie ja genannt werden, kommen wir nicht entgegen.
Nun ist das Land also technisch pleite. Inwiefern ist das vergleichbar mit der Situation 2001 bei der letzten Staatspleite?
Ich glaube, Parallelen kann man da schlecht ziehen, weil es diesmal ja wirklich um einen kleinen, vergleichsweise kleinen Betrag geht, 1,5 Milliarden Dollar. Damals waren etwa 80, 90 Milliarden Dollar zur Diskussion gestanden. Und insofern ist es ein kleineres Problem, aber das mittelfristig dann doch größere Konsequenzen haben wird für das Land. Das muss auch die Regierung jetzt zur Kenntnis nehmen.
Eben, es wird ja jetzt unglaublich schwierig, zu neuem, zu frischem Geld zu kommen. Wie muss denn Argentinien jetzt diese Situation bewältigen? Der Wirtschaft geht es ja schon nicht gut.
Ja, der Wirtschaft geht es alles andere als gut. Insofern kommt dieser Zahlungsausfall wirklich zum dümmsten möglichen Augenblick. Und ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass Argentinien jetzt so etwas wie auf eine Kriegswirtschaft umschalten muss, denn was fehlen wird in Zukunft, das sind die Dollars, die Exporte, Soja vor allem, bringt jetzt schon markant weniger Geld ein. Alle Investitionen von großen Firmen bis hin zum Kleinunternehmen, die werden natürlich zurückgestellt in solch unsicheren Zeiten. Und das dürfte darauf hinauslaufen, dass am Schluss dann sich ein riesiger Abwertungsdruck auf die Lokalwährung aufbaut und Argentinien dann am Schluss eben ganz drastisch abwerten muss.
Aber das Land könnte die Notenpresse anwerfen und frisches Geld drucken.
Ja, das passiert ja heute schon und deshalb ist ja auch die Inflation schon bei weit über 30%. Und in Zukunft wird das natürlich die Lösung sein, die vordergründige Lösung. Die Notenpresse wird noch schneller laufen und damit wird sich die Teuerung einfach noch verstärken.
Wie reagieren eigentlich die Leute in Argentinien auf das, was jetzt passiert?
Ein Teil der Leute ist immer sofort dafür zu haben, wenn es darum geht, nicht zu bezahlen. Das haben die Meinungsforscher relativ klar nachweisen können mit Umfragen. Die Beliebtheit von Präsidentin Cristina Kirchner ist gestiegen und vor allem ist sie gestiegen in diesen Zeiten, in denen sie die Konfrontation mit diesen Hedgefonds gesucht hat. Das wird aber ziemlich schnell mal umschlagen, dann jedenfalls, wenn die Leute unter den Folgen dieser Entscheidung zu leiden beginnen. Und das dürfte nicht lange dauern, glaube ich. Auf jeden Fall müssen sich die Argentinier darauf einstellen, dass sich die Rezession, die es ja heute bereits gibt, noch drastisch verschärfen wird. Und dass am Schluss wahrscheinlich der Staat dann kein oder nicht mehr ausreichend Geld hat, um die ganzen Sozialleistungen zu erbringen. Und da geht es wirklich um viele Leute. Heute schon leben 40% der Argentinier mehr oder weniger direkt vom Tropf des Staates.
Was werfen Sie denn der Regierung vor? Ist sie zu gleichgültig mit diesen Sorgen umgegangen?
Ich glaube, die Regierung in Argentinien hat diese ganze Geschichte einfach unterschätzt oder sie ist von Anfang an davon ausgegangen, dass man es sich als Argentinien leisten kann, diese Hedgefonds im Regen stehen zu lassen. Argentinien muss sich einfach gelegentlich mal hinterfragen darüber, was es eigentlich will in der modernen und westlichen Welt. Alle paar Jahre wieder zu sagen, wir zahlen nicht, damit macht man keinen Staat. Und das kommt einfach teuer zu stehen.
Das sagt unser Mann für Südamerika, Ulrich Achermann, im Rendezvous. 9:09. Wer Bern auf der Online-Reiseplattform TripAdvisor eingibt, findet Erstaunliches. Touristen empfehlen da zu Tausenden eine Führung durchs Bundeshaus. Was erlebt man so auf einer Führung durch das Bundeshaus und was gefällt den Touristen am meisten? Das hat Inlandredaktorin Nicoletta Cimino interessiert.
Es ist kurz nach 14 Uhr. Im Besucherbereich des Bundeshauses steht Tourguide Ursula Pfister auf die erste Treppenstufe, schaut in die Runde und strahlt.
Welcome on the Parliament's Tour. My name is Ursula Pfister and I have the pleasure to show you the Parliament's building.
The Parliament's Building, das Bundeshaus, Machtzentrum der Schweizer Politik, Stolz der Bundesstadt. Die 50 Touristen, die heute dabei sind, kommen aus Peru, Brasilien, Schottland, Mexiko oder Südkorea. Wir starten dort, wo auch die Schweizer Geschichte ihren Anfang nahm, beim Rütlischwur. Für unsere Tour heißt das unter dem Denkmal der drei Eidgenossen in der Kuppelhalle. Hier stehen sie, die Gründungsväter, mit dem Bundesbrief in der Hand. Jeder aus Botticino-Kalkstein, jeder 8 Tonnen schwer.
Werner Stauffacher, Walter Fürst und Arnold von Melchtal, they symbolize the first 3 cantons called Uri, Schwyz und Unterwalden.
Ursula Pfister holt aus, erzählt, wie die Schweiz entstanden ist, wie das politische System funktioniert, dass wir 4 Landessprachen haben. Schweizer Geschichte im Schnelldurchlauf, Best of Switzerland sozusagen. Die Leute hören aufmerksam zu, zücken Handy und Kamera, kein Mucks ist zu hören und Ursula Pfister ist zufrieden.
Für so eine grosse Gruppe nicht selbstverständlich, soll ich mehr oder weniger zulassen.
Bogdan aus Schottland, ein kleingewachsener Mann mit grosser Kamera, ist beeindruckt von den Erzählungen und von der Kulisse. Diese große Halle, diese Statuen, die Bundeshauskuppel mit den Kantonswappen und dem lateinischen «Unus pro omnibus, omnes pro uno», also «einer für alle, alle für einen», das sei ja wie beim Buch «Der Herr der Ringe».
The hall, it reminded me of the Hobbit, the sort of dwarvish kings, and it seemed really all for one and one for all. That was very inspiring.
Sehr inspirierend sei das, meint er. Ursula Pfister zieht schon weiter. Der ehrgeizige Zeitplan muss eingehalten werden. Nächster Halt, Ständerat.
Here we are now in the smaller chamber called the Council of States or the Senate.
Die Touristen lernen, dass hier bis vor kurzem noch auf traditionelle Art abgestimmt wurde, nämlich per Hand aufheben, dass die großen Bogenfenster dekoriert sind mit echten St. Galler-Stickereien, dass man hier nicht aufstehen muss, wenn man das Wort hat, sondern einfach in seinem Sessel sitzen bleibt und redet. Für Juan Carlos aus Mexiko ist das sehr exotisch. Das mit dem Reden im Sessel würde in seinem Land nicht funktionieren, meint er. Man sei halt weniger organisiert als in der Schweiz.
Lo bien organizados que están. La verdad es que nosotros no funcionamos tan bien organizados como en Suiza.
Schweizerisch straff organisiert geht's weiter in den Nationalratssaal. Die Gruppe staunt. Beispielsweise, als Ursula Pfister erzählt, dass die Schweiz 7 gleichberechtigte Regierungsmitglieder hat. dass in der Debatte jeder in seiner Sprache sprechen darf. Oder dass der höchste Schweizer, die höchste Schweizerin jedes Jahr wechselt und dieser, also der Nationalratspräsident, dieses Jahr aus Luzern kommt. CVP-Mann Ruedi Lustenberger nämlich.
Right on the top you find the seat, the chair reserved, designated to the president. This year Ruedi Lustenberger from Luzern.
Alan aus Brasilien schüttelt ungläubig den Kopf. Das politische System hier sei zum neidisch werden. Bei ihm daheim dürfen sich die Leute nicht so direkt an der Politik beteiligen.
As pessoas elas não são não é permitido às pessoas uma participação tão digamos assim direta na política.
Sein Freund Sergio nickt zustimmend. Er interessiert sich aber weniger für das politische System hier, sondern vielmehr für das Haus an sich. Er ist Architekt. Der Nationalratssaal sei sehr gelungen, der Ständerat ein bisschen klein, findet er. Trotzdem, jede Statue, jedes Bild habe hier eine tiefere Bedeutung. Das gefalle ihm.
Every statue, every painting has a significance. That's what I like most.
Letzte Station Wandelhalle. Hier erzählt Ursula Pfister den ausländischen Gästen, was die Schweizer ja oft vermuten, nämlich dass hier oft fast mehr Politik betrieben wird als drinnen in den Ratssälen. Dann sind die 55 Minuten auch schon vorbei und die Tour ist zu Ende. Für die Touristen aber geht es weiter. Auf dem Programm stehen die Klassiker, Luzern, das Jungfraujoch, der Genfersee.
Politiker glauben gern, sie seien stark und hätten alles im Griff. Oft braucht es aber wenig und Härte und Kompromisslosigkeit bringen es nicht mehr, führen zu nichts. Die Kontrolle geht verloren. Anschauungsunterricht bot auch dieser Juli, wie die Worte des Monats von Christoph Wüthrich zeigen.
Wladimir Putin gibt gern den starken Führer, den Verteidiger der russischen Nation und den erfolgreichen Strategen. Nach dem Absturz der malaysischen Boeing im Osten der Ukraine sieht es aber ganz so aus, als ob ihm das Drehbuch entglitten wäre. Es müsse alles getan werden, um die Sicherheit der internationalen Experten am Ort der Tragödie zu gewährleisten, beteuerte Putin fromm in einer Videobotschaft mitten in der Nacht. Russland tue alles für den Frieden, was in seiner Macht stehe. Nur die halbe Welt glaubt Putin nicht mehr und macht ihn zumindest indirekt verantwortlich. Vieles deutet darauf hin, dass prorussische Rebellen das Flugzeug abgeschossen haben. Der niederländische Regierungschef Mark Rutte haute laut auf den Tisch.
Und dass wir nicht rüsten, totdat diejenigen, die das haben getan, vor das Gericht stehen und zur Verantwortung sind gerufen.
Wir werden nicht ruhen, bis die Urheber dieser Tat zur Rechenschaft gezogen werden, sagte Rutte. In Nahost haben Israel und die palästinensische Hamas ihre Härte und Kompromisslosigkeit zelebriert, bis es kein Zurück mehr gab. Die Hamas baute im versteckten Tunnel und Raketen. Und Israel riegelte den Gazastreifen rigoros ab, machte ihn zum Gefängnis für die palästinensische Bevölkerung dort, wie der bekannte israelische Historiker Tom Segev sagte.
Wenn man Menschen in die Position treibt, in der sie das Gefühl haben, dass sie nichts mehr zu verlieren haben, man zerstört ihnen einen Wohnungsblock, aber Elektrizität und Wasser hatten sie auch vorher nicht. Und Arbeit hatten sie auch vorher nicht und Zukunft hatten sie auch vorher nicht und keine Hoffnung hatten sie.
So steigerte man sich im Nahen Osten in einen Krieg hinein und eine dauerhafte Lösung des Konflikts ist noch weiter weg als wie zuvor. Die Schweiz müsse einfach genügend Stärke markieren, sagt die SVP, dann könne sie der EU ihre Vorstellungen von freiem Personenverkehr aufzwingen, Kontingente für die Einwanderung festlegen. Jetzt hat die EU aber der Schweiz per Brief mitgeteilt, dass sie über Kontingente nicht verhandeln werde.
Verhandeln wir sehr schwierig, weil wir brauchen ein Mandat und die EU auch. Und die 28 sollten das unterstützen und das wird sehr schwierig.
Bundespräsident Burkhalter ist vorsichtig pessimistisch. SVP-Vizepräsident Luzi Stamm dagegen befürwortet weiter Unnachgiebigkeit und erklärte dem Außenminister gleich mal, wie Diplomatie geht.
Frau Ashton hat natürlich betreffend Schweiz keine Ahnung, also müssen die Unterhändler mit Brüssel Kontakt aufnehmen und ihnen sagen, wir wollen diese und diese Ausnahmen. So funktioniert die internationale Diplomatie.
So einfach glaubt er im Griff zu behalten, was mit der sogenannten Masseneinwanderungsinitiative losgetreten wurde. Natürlich blieb im Juli auch vieles komplett unter Kontrolle. Bei der Fußball-WM zum Beispiel kam es, wie es kommen musste. Eine Mannschaft gewann den Final.
Ja! 7 Minuten vor Schluss sind wir Weltmeister geworden. Ich bin froh, dass wir meine Stimme wieder haben. So glücklich sind wir.
Oh, ist das schön!
Dass nicht Argentinien gewann, hatte Deutschland dem 22-jährigen Mario Götze zu verdanken.
Ich bin überglücklich und es ist wirklich, wirklich großartig.
Götze sei Dank, war die passende Schlagzeile.
Gleich im ersten und vierten ein Krimi-Autor und sein Verhältnis zum Feuilleton im Kriminal einmal eins um eins nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Yvonne Lambrecker.
Russland ist wegen der Zerschlagung des Ölkonzerns Yukos erneut zu einer Milliardenentschädigung verurteilt worden. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg gibt den früheren Yukos-Aktionären Recht und verfügt eine Entschädigung in der Höhe von 1,9 Milliarden Euro. Argentinien steht trotz intensiven Bemühungen vor dem Staatsbankrott. Zum zweiten Mal innerhalb 13 Jahren. Dem argentinischen Wirtschaftsminister ist es nicht gelungen, sich im Steuerstreit mit den US-Hedgefonds zu einigen, und auch ein Plan von privaten Banken zur Abwehr eines Staatsbankrotts missglückte. Die CVP fordert konkrete Massnahmen des Bundes wegen der angespannten Situation auf dem Wohnungsmarkt. So sollen zum Beispiel Personen unter 40 Jahren mehr Geld in die dritte Säule einbezahlen können. Und die CVP schlägt weiter vor, den Wohnungswechsel von Pensionierten finanziell zu unterstützen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.